freue mich, dass wir wieder zusammen sind, um miteinander zu sprechen. Ich würde gerne an den Anfang des Gesprächs zwei Texte stellen.
Lass mich raten, aus dem Alten Testament.
Der erste aus dem Alten Testament, der zweite, da muss ich leider ins Neue Testament, da kann ich gar nicht anders. Aber ich gehe gleich mal ganz an den Anfang, Schöpfungsgeschichte. Ein Gott erschafft eine gute Welt, eine sehr gute Welt, eine vollkommene Welt. Es kommt zu einem tragischen Vorfall, dass sich der Mensch von Gott trennt und in Gottes Suche danach, den Menschen wieder für sich zu gewinnen oder die Beziehung wieder aufzubauen, ist Gott im Garten. Ich bin jetzt in 1. Mose Kapitel 3. Er sucht den Menschen im Garten. Vers 9 fragt, wo bist du? Vers 10, Adam antwortet, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, ich versteckte mich. Gott antwortet dann und sagt, Vers 11, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und der Herr, Gott, der Herr sprach zur Frau, Vers 13, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht. Da aß ich. Vers 14, und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Und zu der Frau sprach er, und dann geht's so, und dann wendet er sich an die Frau, dann wendet sich an den Mann und dann macht Gott ihnen Leibröcke, bekleidet sie. Aber ich will ja so bei diesem Vers 15 bleiben. Da ist eine Feindschaft gesetzt zwischen dir, dieser Schlange und der Frau, zwischen dem Samen der Schlange, den Nachkommen. Also die Schlange hat irgendwie Nachkommen, auch ihrem Samen, einem Nachkommen der Frau. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. So, diese Aussage Gottes hier, womit er sich an den Menschen richtet, wenn wir das jetzt so biblisch betrachten, über die Jahrtausende, Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch, landen wir dann jetzt kommen wir im Neuen Testament an. Okay. Im Neuen Testament an, Jesus wird geboren, wird erkannt als derjenige, der das hier erfüllt, von sich selbst, von den anderen. Er ist der Messias, er ist dieser Vorausgesagte, Angekündigte, lebt auf der Erde, wird geopfert. Und dann so in einem letzten Begegnung oder Gespräch mit seinen Jüngern, Apostelgeschichte Kapitel 1. In Apostelgeschichte Kapitel 1, der zweite Vers oder der zweite Text. Sie sind alle beisammen, ab Vers 4. Er sagt ihnen, sie sollen sich nicht aus Jerusalem entfernen, sie sollen auf die Verheißung des Vaters warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Also er ist auferstanden, er ist bei den Jüngern, sie sind zusammen, er sagt, bleibt in Jerusalem. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Und Jesus kommt, er sagt, das Reich der Himmel, das Reich Gottes ist gekommen. Und sie warten immer noch auf seine Erfüllung, dass das Reich wirklich auch dann da ist. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Er fokussiert sie wieder auf den Heiligen Geist, der kommen wird. Vers 9, und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Weg ist Jesus, nicht mehr bei ihnen. Vers 10. Und als sie gespannt zum Himmel schauen, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer im weißen Kleidern bei ihnen. die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht hier? Und seht hinauf zum Himmel. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück und dann sind sie in Jerusalem, der Heilige Geist kommt und so weiter. Und dann entfaltet sich die Geschichte der Apostel, aber dann auch die Geschichte der jungen Kirche, die dann zur christlichen Kirche wird, mittlerweile über 2000 Jahre her. So aus diesen zwei Texten ergeben sich für mich mehrere Fragen. Das eine Fragenfeld, und wir können ja die mal so nacheinander betrachten und auch weitere hinzufügen, aber das eine Fragenfeld lautet, das, was ganz am Anfang von Gott so dem Menschengeschlecht mitgegeben wird, ist eine ganz diffuse Sicht auf eine ferne Zukunft. Ein Kampf, wir haben die Sendung gehabt über den Kampf zwischen Christus und Satan, ein Kampf im Himmel, auf der Erde, also ein Kampf, eine Feindschaft. Aber ohne Zeitangabe, wann wird dieses Showdown sein, wie wird er genau aussehen, was, alles sehr diffus. Wir identifizieren Jesus Christus als denjenigen, oder Jesus aus Nazareth als denjenigen, der dieser Same ist. Aber jetzt kommt er und geht wieder weg und sagt, ich werde wiederkommen. Könnte dann die nächste Frage ist, okay, bleibt es diffus, wann er wiederkommt? Und warum löst er das nicht alles auf einmal? Wieso muss er wieder weg? Und seitdem sind ja 2000 Jahre entstanden. Und daraus ergeben sich auch Fragenfelder, die wir gemeinsam diskutieren können.
Absolut, absolut.
Also diese Spannung, nicht zu wissen, wie, wann geschieht es und wie geschieht es. Und die zweite Frage jetzt einfach mal in den Raum so, warum hat es nicht alles auf einmal erledigt? War das denn vorgesehen, dieses mehrfache Kommen und Gehen?
Ich würde erst mal bei dem anthropologischen Aspekt bleiben in Vers 15, in Kapitel 3. Wir haben in Genesis ja diese Verheißung gelesen, oder die Aussage Gottes, wo er sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Ich würde darin eine mehrfache Sichtweise entdecken wollen. Nicht nur auf den Messias, die ja da angelegt ist und die du jetzt betont hast, aber auch anthropologisch, also auf den Menschen bezogen.
Sag mal.
Ich glaube, dass durch den Sündenfall, wir haben ja in der letzten Sendung darüber gesprochen, dass es diesen Konflikt gibt zwischen Gut und Böse, Satan sozusagen als Urheber des Bösen und Gott auf der anderen Seite des Guten. Und der Mensch ist jetzt praktisch auf dieser Bühne, wo er sich ständig zwischen beiden Seiten entscheiden muss. Durch den Sündenfall hat sich der Mensch aus der Gemeinschaft mit Gott herausgelöst und letztlich de facto auf die Seite Satans, auf die Seite der Schlange gestellt. Ich vertraue der Schlange mehr und gehe den Weg, den sie vorgeschlagen hat. Dadurch passiert ja was in der Beziehung zu Gott. Und die Frage ist, ob sich durch die Herauslösung aus der Gemeinschaft mit Gott der Mensch nicht hoffnungslos und irreversibel auf das Gebiet Satans begibt. Man spricht da von der sündigen Natur, von der Erbsünde, manche Kirchen. Ja? Also die Sünde ist nicht nur ein Akt und dann ist alles wieder gut, ja? Sondern die hat Konsequenzen für mein Leben. Und ich glaube, dass Gott hier mit dieser Aussage, ich will Feindschaft setzen, den Mensch wieder auf die Mittelposition zurückführt, wo er zumindest noch mal entscheiden kann, will ich da bleiben auf der Position. Ja? Hätte er das nicht gemacht, wäre der Mensch wahrscheinlich nicht mehr in der Lage gewesen, zurückzukommen.
Es findet ja zu der Zeit ja auch in der Tat auch ein Herrschaftswechsel statt.
Exakt. Ich habe
mich ja auch so gefragt, so, warum kommt Christus und sagt, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Oder sie fragen, wann richtest du denn das Reich auf? Wenn die Erde vorher Reich Gottes war, dann ist sie durch diese Trennung von Gott dann und die bewusste Entscheidung des Menschen für auf die Schlange zu hören, ist es dann das Reich der Schlange. Und eben wenn da nicht wenn da die Feindschaft nicht gesetzt wird, dann ist da gar keine Möglichkeit mehr, dass noch Reich Gottes entstehen
kann. Dann bleibt der Mensch im Reich der Schlange, ja, richtig.
Es braucht offensichtlich einen längeren Prozess. Wir haben das ja schon in einer früheren Sendung festgestellt, dass Gott oder Jesus nicht den für den Menschen offensichtlichen Weg geht, sondern eine tiefere Lösung sucht für das Problem der Sünde, für das Problem dieses Vertrauensbruchs zwischen Mensch und Gott. Und offensichtlich ist das nicht in einem Zug zu erledigen. Das wäre meine Erklärung dafür, dass Gott wirklich den...
Für diese langen Zeiträume. Warum braucht Christus so lange, zu bis er kommt?
Weil es ist tatsächlich ein Prozess, der hier durchlaufen wird, dass das Reich wieder von Gott eingenommen werden kann. Und weil es eben gewaltfrei von der Seite Gottes geht, gewaltfrei in dem Sinne, er vernichtet jetzt nicht einfach den Bösen, den Gegenspieler. Und deshalb ist ein anderes Vorgehen notwendig, um tatsächlich das Reich wieder zu gewinnen. Es geht darum, es wieder zurückzugewinnen. Und das geht offensichtlich nur durch, würden wir jetzt modern sagen, vertrauensbildende Maßnahmen. Und die hat Jesus ja erbracht bei seinem ersten Kommen, diese vertrauensbildenden Maßnahmen. Und jetzt geht er zurück und er sagt ja dann an anderer Stelle, Johannes 14 zum Beispiel, ich gehe hin, um etwas vorzubereiten. Also ist offensichtlich, könnte man natürlich auch fragen, muss das unbedingt sein? Hätte Gott das nicht schon vorher vorbereiten können? Nein, Jesus bereitet das vor, um dann wiederzukommen und die Menschen, die ihm das Vertrauen schenken, zu sich zu nehmen.
Aber es zieht sich hin.
Es zieht sich hin, ja.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass diese Frage der Zeit und die Dauer, man spricht ja davon der Verzögerung, ja, Parousieverzögerung und so, also dass das ein Geheimnis bleiben wird letztlich. Ja. Also das würde natürlich all unsere Probleme lösen, wenn die Zeit jetzt vorbei sein würde.
Also wir haben es ja an mehreren Stellen. Aber
ja, also ich sehe das, ich würde es gerne aufgreifen, was du sagst, Winfried. Ich glaube schon, dass die Rückeroberung oder die Ausbreitung des Reiches Gottes mit den vertrauensbildenden Maßnahmen Zeit braucht, Freiheit und Beispiele. Also es müssen ja Menschen machen. Nicht umsonst kommt ja später dann in der Genesis die Erwählung des einen, nämlich Abrahams und des Volkes, der Juden, die dann das Reich Gottes eben ausbreiten sollen.
Ich meine, das Gute breitet sich ja, zumindest in den ersten Kapiteln der Heiligen Schrift, breitet sich ja nicht so aus, denn es heißt ja dann irgendwie, das Sinnen des Menschen war böse den ganzen Tag.
Richtig.
Ja. Es kommt die Sinnflut, es ist fast wie ein gesamtzerstörerischer Prozess, wo nur ein paar durchkommen. Also da hat sich das Gute gegen das Böse nicht durchgesetzt. Ja, und dann sagst du, okay, wird eine Familie erwählt, ein Ehepaar, die sind auch noch, können gar keine Kinder bekommen und daraus soll ein Volk werden. Das ist ja das zieht sich ja über Jahrhunderte und Jahrtausende. Und irgendwann kommt dann Christus oder Jesus, der dann zum Christus wird oder der Christus ist.
Und das war ja schon damals auch ein Prozess, der als quälend langsam empfunden wurde wahrscheinlich. Also mit solchen Verheißungen wie in der Bibel, die Leute leben von den Propheten und so, hat es auch hunderte, tausende Jahre gedauert. Also selbst bis zur Fleischwerdung Jesu. Also ich glaube, das haben die auch als quälend langsam empfunden, genauso wie wir es jetzt als quälend langsam empfinden. Und es ist natürlich, Gott schafft Raum, das sagt uns dieser Text, aber es fängt auch eine Geschichte an. Also er gibt nicht nur Raum, er gibt auch Zeit dieser ganzen Sache. Und das ist eine Perspektive, die wir weniger drauf haben, weil unsere Zeit sehr übersichtlich ist. Ja, sagt die Bibel ja selber, wir haben 70 Jahre oder 80, wenn es hochkommt, heute vielleicht noch 90, wenn wir gut drauf sind und gesund leben, Glück haben. Und das ist für uns der überschaubare Zeitraum. So, jetzt haben wir in der Bibel mehrere Stellen, wo dass Gott was durchgehen lässt für uns, ja, oder lange laufen lässt, länger laufen lässt, als wir eigentlich das für nötig halten, auch quälend ist. Also wenn wir in die Offenbarung gehen, da haben wir am Ende eine Schilderung, da wird sogar der Satan gebunden, 1000 Jahre. Und dann wird er wieder freigelassen. Da denkt man sich auch, aber was ist jetzt?
Jetzt nicht
los?
In 5 Jahren, kann man das in einem Jahr
geben? Ja, genau. Die Papiere müssen auch fertig sein. Also der Prozess ist gemacht. Und das ist schon ein Motiv, was wiederkehrt. Was ja hier sehr schön in dem Bild kommt, wo die nach oben gucken. Das ist ja, hat ja auch so was Lässiges, dass dann hier der Engel oder da steht und sagt, was guckt ihr nach oben? Der kommt so wieder, wie er
Ja, aber er sagt ja,
wie er aufgefahren ist.
Schaut nicht so, also steht nicht so blöd rum und schaut, sondern geht mal nach Jerusalem und macht was. Oder,
naja,
oder?
Aber er lenkt schon den Blick von da ab in die Horizontale und sagt, das passiert schon. Der kommt wieder, das ist keine Frage, aber jetzt hier Ärmel hochkrempeln.
Ich meine, das ist ja auch die Spannung, die einfach immer da ist. Ja. Einerseits warten, andererseits aber nicht die Hände in den Schoß legen. Ja. Also wie Luther gesagt hat, und wenn ich wüsste, er käme, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Legendärer Spruch von Luther, man weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat. Aber passt ja sehr gut zu dieser
Spannung. Das ist ein guter Spruch.
Inhaltlich, ja, genau. Aber ich habe gerade dran gedacht, wir haben doch hier schon Beispiele für Gerichtsprozesse, wo wir als Außenstehende sagen würden, die Sache ist doch eigentlich klar. Ja, da sind, was weiß ich, Leute ermordet worden auf heimtückische Art und Weise aus rassistischen Motiven, wenn ich an die NSU-Geschichte denke. Und der Prozess dauert Jahre, Jahre. Sodass man denkt, das gibt's ja gar nicht. Warum dauert das so lange? Aber es ist offensichtlich notwendig, um... Ja, jetzt kann man wieder reden, Gerechtigkeit oder Recht, wenigstens Recht zu schaffen. Die zurückgebliebenen Angehörigen, die um ihre Toten trauern, die werden wahrscheinlich nie Gerechtigkeit nach ihrem Gefühl erfahren. Aber hier bei Gott geht es ja tatsächlich darum, dass er nicht nur Recht schafft, sondern auch Gerechtigkeit wiederherstellt. Und ich glaube, wir unterschätzen häufig die Problematik der Sünde, die Problematik dieser furchtbaren Herrschaft des Bösen. Und vor allem erstaunt es mich, wie ernst Gott das nimmt.
Also,
und das deutet für mich darauf hin, dass er es wirklich ernst nimmt. Er geht da nicht einfach so drüber und sagt, mit Gewalt lösche ich das jetzt aus, sondern weil es um Vertrauen, die Vertrauensfrage geht, muss das ein langer Prozess sein.
Aber erstmal ist ja die interessante Beobachtung, die ich öfter gemacht habe, dass wenn wir über die Ankunft Jesu oder die Wiederkunft Jesu reden, sind wir gleich beim Gericht. Ist ja auch in den Texten durchaus begründet, macht aber Leuten auch Angst. Also in Glaubensgrundkursen, die ich gemacht habe, habe ich immer gesagt, Mensch, wir wollen auch über die Wiederkunft nachdenken. Dann so, vielleicht kommt das aus dem Apostolikum, weil da wird die Wiederkunft direkt mit, also von dann er wiederkommen wird, um zu richten die Lebenden und Toten und nicht um sein Reich aufzurichten und dass es uns besser geht, das steht da nicht. Ne? Und dass wir endlich der Hoffnung entgegensehen können, auf die wir immer gehofft haben, sondern da steht erstmal dieses Gericht im Vordergrund. Aber dann hat mir eine Dame, die ich dabei hatte, hat mir dann erzählt, weil einige sagten, oh, Gericht macht mir immer Angst. Also das ist ein angstbesetzter Begriff. Mhm. Und sie sagte, nein. Und erzählte mir dann so auch im Vertrauen, dass sie auch Opfer sexueller Gewalt wurde in ihrer Kindheit und da echt ein Paket mit sich rumschleppte und sagte, dass das nochmal angesprochen wird. Mhm. Dass ich meine Sache noch mal hören kann und darauf hoffen kann, dass da Gerechtigkeit gesprochen wird. Nicht Rache, sondern das ist noch nicht abgeschlossen. Das ist
die Perspektive des Opfers.
Das finde ich großartig. Das finde ich großartig. Und das hat mir echt die Augen geöffnet, weil bei Gericht geht es um das Recht der Opfer.
Ja, und vor allem auch, und das ist interessant, ich hatte dieselbe Erfahrung in einem Gespräch mit einem Herrn, der mir auch sagte, die Tatsache, dass nicht einfach so drüber gebügelt wird, es passt schon, so wie bei der Lasagne mit dem Käse, einfach über alles und was drunter ist, weiß keiner, sondern dass jeder einzelne Fall wirklich betrachtet wird. Und damit kriegt ja auch jeder Mensch also Würde und sagt, okay, also worum ging es denn bei dir in deinem Leben, worum ging es denn bei dir? Und damit wird dann eben Gerechtigkeit geschaffen. Das war auch für mich so ein Eye-Opener, zu sagen, ach so, das gehört zur Würde des einzelnen Menschen, dass nicht einfach gesagt wird, ach komm, was damals war, tun wir nicht mehr alle so, als wäre es irgendwie wichtig.
Es kann ja nur noch um Transparenz gehen. Ja. Denn wir sagen ja nicht, also auch vom biblischen Befund, wir sagen ja nicht, dann kommt Jesus wieder, dann wird Gericht gehalten und dann gucken wir mal, sondern wir sagen, dann ist ja eigentlich das Verdikt schon gesprochen. Ja? Also niemand von uns glaubt ja, dass wir dann irgendwie da Gericht halten und sagen, oh, da ist jemand im Himmel, der dürfte hier gar nicht sein. Ups, raus. Sondern im Grunde genommen geht es ja darum, dass wir kapieren, was passiert ist. Also dass die Gerechtigkeit einsickert bei allen. Und das ist eben ein bisschen anderes Bild als das Bild des Gottes, der einfach nur souverän ist, den Daumen hoch und runter macht und du musst damit leben. Mhm. Das ist ja auch eine große christliche Tradition. Ja, ja. Die Bilder in der Offenbarung, in einer anderen Sendung hatten wir es ja schon mal erwähnt, sind immer transparent. Ne? Das gläserne Meer, die Wesen mit lauter Augen, die gucken, die Anordnung des Thrones in der Mitte, wo alle drauf gucken, ein Buch, was geöffnet werden soll. Es geht immer um offenbar werden.
Ja, auch von Anfang an, also mit dem Garten Eden. Die Rahmenbedingungen, die setzt ja Gott ganz offen, ganz kristallklar, ganz transparent. So, das ist der Raum, darum geht es, das Ja, das Nein und so, das ist immer, immer sehr, sehr offen. Das heißt aber, du sagst, Winfried, zum einen braucht es diese Zeit, bis die Dinge, sagen wir mal, sich entfalten, sich entwickeln, sich offenbaren. Das Thema des Bösen und seiner Wirkung und Auswirkung ist nicht so schnell sichtbar zu machen. Oder
vor allem, wenn du es nicht mit Gewalt lösen
willst. Wenn du es nicht einfach sagst, aus, zack, fertig, ja. Ausknipsen die Energie oder so. Ja. Dann hätte ja Gott machen können, auch bei dem bei der Sintflut.
Also, es muss tatsächlich alles auf den Tisch.
Dachte mir so, wenn keiner mehr am Leben ist, ist es echt friedlich. Also Friedhöfe sind friedliche Orte, weil da keiner ja Stress macht. Aber Gott sagt, ich lasse trotzdem ein paar durchkommen und dann geht ja das ja die Geschichte geht ja dann weiter mit der Familie Noahs und daraus ergibt sich ja dann wieder was Neues. Du sagst aber ja, aber das ist nicht nur vom Gerichtsaspekt her, sondern eben vom Reich Gottes her gedacht. Christus kommt ja und sagt, das Reich Gottes beginnt.
Er gewinnt etwas zurück.
Aber entwickelt sich jetzt Reich Gottes seit 2000 Jahren? Seitdem Christus, also stößt Christus nochmal Reich Gottes in einer Dimension an, die vorher nicht da war? Also wir haben eine Familiengeschichte, aus einer Familiengeschichte wird ein Volk. Dieses Volk erlebt auch eine dramatische Geschichte über Gefangenschaft, wird weggeführt, kehrt wieder zurück und so weiter. Und dann kommt Christus und macht auch ein Volk, aber dieses Volk geht dann in die ganze Welt, ist nicht mehr so mit einer Nation verbunden, ist nicht mehr lokal verbunden, verortet an einem Ort, sondern die werden eigentlich verstreut, geht in die ganze Welt hinaus.
Deshalb sagt Jesus, Reich Gottes ist wie ein Sauerteig. Das ist das, was wir haben.
Also geht es auch, dass dieser Sauerteig erstmal die ganze Welt umfasst? Genau. Braucht das auch Zeit?
Ja, der Text hier. Ja. Da wurden ja diese unterschiedlichen Wirkungssphären ja richtig aufgezeigt. Geht nach Judäa, nach Samaria und bis ans Ende der Welt. Also, wenn man das jetzt als Sauerteig bezeichnet oder als Landkarte, wie auch immer. Aber Reich Gottes ist schon etwas, was durchdringt.
Und Reich Gottes, ist ja mit der Gegenwart Jesu bereits da. Er sagt ja, das Reich Gottes ist mitten unter euch.
Klar, in seiner Zeit passieren ja Dinge, die sind vorher nicht passiert.
Ich würde gerne nochmal zur Definition zurückkommen. Was heißt denn Reich Gottes überhaupt? Ja, also
mach's nicht kompliziert.
Ich muss erst mal definieren, was das ist. Ja. Mhm. Es ist offensichtlich nicht in gleichzusetzen mit einem
Staatsgebiet
ja, oder einem geografischen Ort in dem Sinne. Ja.
Sondern in einer absolutistischen Monarchie.
Richtig, genau. und es ist, ich für mich würde es mal so definieren, dass ich sage, es ist der Bereich, auf Menschen bezogen, der Bereich bei einem Menschen oder bei mehreren Menschen, in dem Gottes Herrschaft gilt. Das ist das Reich Gottes. Wo sich treue Untertanen, sagen wir mal, oder Bürger des Reiches Gottes finden.
Dort ist also, wo ein bekehrter Mensch ist oder ein Mensch, der sich mit Christus verbunden
hat. Genau, der mit Gott verbunden ist, da ist Reich Gottes. Wo Gott wirken kann, da ist Reich Gottes. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die unbelebte Welt. Aber zuerst, würde ich sagen, fängt es bei den belebten Wesen an, bei den Menschen an.
Und ich würde es noch ein bisschen anders definieren, weil das Wort Herrschaft ist ein bisschen vorbelastet, obwohl es natürlich ein biblisches Wort ist. Und ich würde unter Herrschaft immer verstehen, die Art und Weise, wie Gott wirklich ist. Da sind wir ja wieder bei dem Thema mit der Schlange und wie ist der? Ist Gott einer, der versorgt oder einer, der knauserig ist? Ist es einer, der mitmachen lässt, oder ist das einer, der willkürlich Entscheidungen trifft? Macht der nur Daumen hoch, Daumen runter? Mhm. Und Reich Gottes ist für mich immer nur die Art zu leben, wie Gott eigentlich von seinem Wesen her ist und wir daran
teilnehmen. Ja, ja, und das hast du ja, den Gedanken hast du ja schon auch im Alten Testament. Also du hast vorhin Recht und Gerechtigkeit erwähnt. Ne? Im Hebräischen gibt es diese Begriffe Tzedakah und Mishpat. Ne? Die kommen ja ganz oft vor, auch bei den Propheten. Das heißt, also die ganzen Rechtsverordnungen und die Gesellschaft, die Gott dann macht im Alten Testament, das Volk der Israeliten, das spiegelt ja seinen Charakter wieder. Seine Gebote, die Rechtsauffassung und so weiter. Das spiegelt ja alles letztlich Gottes Charakter wieder.
Ja.
Und deswegen rufen die Propheten auch immer dazu auf, dass in dieser Gesellschaft, die Gott widerspiegeln soll, also das Reich Gottes, letztlich dann seine Mishpat und Tzedakah, also die Gerechtigkeit und das Recht, herrschen sollen. Ja, dass das umgesetzt wird. Weil es Gottes Charakter widerspiegelt.
Aber wartet denn Gott, bis deutlich wird, dass das nicht möglich ist? Dass der Mensch also Gerechtigkeit und Recht lebt und kommt er erst dann?
Nee, das würde ich also nicht verkoppeln wollen.
Nein,
also nach dem Motto, erst müsst ihr eine vollkommene Welt erschaffen und dann kann ich kommen,
nee,
oder was?
Nee, ich meine es gerade umgekehrt. Erst müsste deutlich werden, dass der Mensch es nicht hinkriegt, diese vollkommene Welt zu schaffen.
Und dann kommt er als Retter.
Und das Böse sozusagen offenbart sich in seiner gesamten Brutalität. Und dann ist Gott erst überhaupt möglich zu kommen.
Also in beiden Richtungen.
Jetzt mal als Provokation
in die Richtung. Ja, aber in beiden Richtungen finde ich es echt ein Fragezeichen, muss ich sagen. Weil erstens, wenn es darum geht, ach, es muss das Böse offenbaren und so, dann denke ich, wenn ich so in die Geschichte gucke, was brauchen wir noch?
Ja. Ist nicht genug offenbart worden.
Wir haben es gesehen, wir haben es kapiert. Spätestens am 20. Jahrhundert würden wir sagen, machen Deckel drauf. Schlimmer geht es nicht. Ne? Mhm. Umgekehrt auch. Auf wen warten wir noch, dass es jetzt irgendwie, also es gibt ja auch diese Lehre von denen, da muss jetzt die eine Elitetruppe zeigen, dass man wirklich ganz, dass man das durchziehen kann mit Gott. Also ganz alles richtig machen kann. Mhm. Da sage ich auch, 2000 Jahre Kirchengeschichte und davor gibt es ja auch noch eine Geschichte, habe ich auch noch keinen gesehen, außer Jesus, der es uns nahegelegt hat. Also ist es für mich schon ein Fragezeichen, wo ich sage, lieber Gott, wenn du mich fragst, mach und sag zu.
Mhm. Ja. Also das heißt, du landest bei dem, dass du keine Antwort drauf hast, sondern sagst, ja, zu seiner Sehnsucht kommst, Herr, es ist okay, also du kannst kommen. Also,
naja, die Hoffnung ist ja noch was anderes. Die Hoffnung ist ja auch, hat ja ein emotional, also als Sehnsucht drückst du sie aus.
Mhm.
Ja, jetzt können wir hier schön auf hohem Niveau darüber diskutieren, warum Gott wartet, was Zeit ist, weil er Gott der Geschichte ist, dass Dinge sich ausmehren bis zum Ende. Und trotzdem überwiegt, glaube ich, für mich auch einfach dieses, naja, diese eine Szene in der Offenbarung, die Seelen der Märtyrer unter dem Altar, die rufen, wie lange noch? Also das ist menschlich. Menschlich ist so sagen, ja, okay, wir können uns eine intellektuelle Rede dazu anhören, aber unsere Sehnsucht heißt, lieber heute.
Und da geht es ja auch um Gerechtigkeit. Ne?
Aber trotzdem sagt ja Jesus hier, das ist ja auch ein Bedürfnis der Jünger, diese Frage, die wir gerade gelesen haben in Apostelgeschichte 1, Vers 6, wo sie sagt, wo sie so fragen, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten?
Das Reich für Israel.
Israel. Ja? Mal abgesehen davon, dass die Vorstellung ein bisschen verengt ist, aber diese Frage, dieses Bedürfnis entspricht ja genau dem. Ne? In dieser Zeit, wie lange noch? Ne? Also der Wunsch ist da, mach was. Ja? Und Jesus macht ja knallhart deutlich, dass es dem Menschen nicht angemessen ist, diese Frage zu beantworten. Er sagt, euch gebührt es nicht, Zeit und Stunde zu wissen. Ja? Also letztlich bleibt sie für uns unbeantwortbar.
Und ich meine, es bleibt mir als Bürger dieser Erde ja nichts anderes übrig, als zu warten. Ich kann jetzt versuchen, mir zu helfen mit Erklärungen.
Ja, es sei denn, du hängst eine Theorie an, dass du sagst, du kannst es beschleunigen.
Ja, das ist natürlich eine andere
Geschichte. Wenn du dich anders verhältst, wird es früher kommen.
Ich hab sowieso den Verdacht, dass wir zu geozentrisch und zu anthropozentrisch denken.
Also zu menschlich? Oder
ja, dass wir es zu sehr auf uns selber beziehen. Vielleicht sollten wir in die andere Richtung denken. Es geht um Gott. Es geht um viel mehr. Es geht natürlich um diese Erde, es geht um uns. Das ist ja wunderbar. Jesus ist für uns gekommen, er ist für uns gestorben, er hat alles für uns getan, er ist unser Freund geworden, er ist unser Erlöser. Da haben wir den Eindruck, es geht immer um uns. Ja, da kommt jemand, der kümmert sich um uns. Aber wer kümmert sich um Gott? Jetzt sagen wir, niemand muss sich um Gott kümmern, er kümmert sich um sich selbst, okay. Aber wir sollten ihm ja zumindest einräumen, dass er sein Ansehen, seine Reputation wiederherstellen will. Und das, was der Gegenspieler angerichtet hat, an Schaden, was das Ansehen Gottes im ganzen Universum angeht, das ist so unermesslich. Ich glaube, wir haben Mühe, das wirklich nachzuvollziehen, worum es da geht.
Also uns rauszuzoomen.
Uns rauszuzoomen und mal aus der Perspektive Gottes zu sehen, was da eigentlich vorgegangen ist. Und dass es ihm jetzt darum geht, es hinreichend wiederherzustellen, dieses Vertrauen, das verloren gegangen ist. Sodass am Ende tatsächlich alle sagen können, alle, ohne Ausnahme, du bist gerecht. Wie wir es in Offenbarung 4 und 5 lesen, in diesem himmlischen Gottesdienst. Du bist würdig. Du kannst Ehre nehmen. Es ist alles gut. Du hast alles richtig gemacht. Ja? Dass dieser Zweifel weg ist, Gott hat einen Fehler gemacht, den der Teufel ihm ja vorwirft die ganze Zeit.
Aber ist es dann so gedacht nicht entscheidender dann zu, dass ich mit Christus im Heute und im Hier und in meinem Leben verbunden bin? Also Christus in meinem Leben heute. Und die große Perspektive überlasse ich halt dann den Großen. Also wann der Herr dann kommt, das ist doch dann...
Ja, da geht es ja um die Kunst des Wartens. Ne?
Ja.
Also meine Frage dazu ist natürlich einmal, du hast die große Perspektive, dass ich sage, es geht ja nicht nur um mich, sondern es geht wirklich um Gottes Geschichte mit dieser Welt. Ja. Und das ist das Vertrauen, was ich habe, wo ich hier diesen Text lese und sage, ja gut, ich weiß es nicht, Gott weiß es und er will es auch richtig machen. Aber wie findet jetzt gutes Warten statt? Was ist qualitativ hochwertiges Warten? Also erste Frage, die ich dazu habe, ist, braucht es eine gute Portion Kulturpessimismus zum gepflegten Warten?
Ja?
Also dieser Spruch immer, es wird ja alles schlechter. Hört man ja am meisten in den reichsten Ländern, ne? Bei uns in Deutschland, also mehr Kriminalität, statistisch Quatsch, mehr, also es wird ja alles schlimmer, ne? Also alles polarisiert sich. Mhm. Und die ganze, und wenn ich dann aber überlege, warte mal, also wenn ich von meinem Opa höre, wenn ich historische Filme sehe, hätte ich lieber vor 100 Jahren gelebt oder 200 oder 50, ne? Oder 1975, da musste, oder 74, da musste eine Frau noch fragen, ihren Mann, wenn sie arbeiten gehen wollte, wollte ich da leben? Ich, also, ihr wisst, was ich meine. Brauchen wir diesen gepflegten Kulturpessimismus, um zu sagen, es muss ja bergab gehen, damit es besser werden kann? Wie warten wir?
Damit der Herr wiederkommen kann, damit Jesus wiederkommt.
Genau.
Kann,
muss ja oder wer machen wir uns auch blind zu sehen, dass es in dieser Welt auch Entwicklungen gibt? Und das Reich Gottes, ja, wir haben es auch gerade gesagt, wie so ein Sauerteig sich auch entwickelt, ohne sagen zu wollen, das Reich Gottes kommt jetzt durch menschliche Errungenschaft. Aber ja, das ist meine
aber
Frage.
Trotzdem haben wir ja eine Aufgabe. Also die Grundaufgabe, die beantwortet jetzt deine Frage nicht, aber die Grundaufgabe, die Jesus hier gibt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ist das Zeugensein. Ja? Also die Aufgabe, die der Mensch in der Zwischenzeit hat bis zum Wiederkommen Jesu, ist das Zeugensein. Und letztlich bedeutet das ja, dazu beizutragen, dass sich Reich Gottes auch ausweitet. Auf andere Menschen. Das ist ja der Sinn der Zeugenschaft.
Matthäus 24, ich bringe nochmal einen Text rein. Du sagst, gepflegtes Warten. Was gehört zum Warten dazu?
Ja, genau.
Was ist denn ein gutes Warten? Ein nicht pessimistisches Warten, sondern ein freudiges
Warten? Ein Apfelbäumchen warten.
Ein Apfelbäumchen warten.
Genau.
Apfelbäumchen pflanzen warten. So, da ist ja auch dieselbe Frage der Jünger an Jesus ab Vers 3. So, sie sitzen auf dem Ölberg, Jesus schaut sich Jerusalem an, Matthäus 24. Als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Ja, also sie wollen es ja doch auch zeitlich für sich verorten. Und Jesus antwortete ihnen und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Ja, und wir lesen jetzt nicht den ganzen Text, aber da Ein bekannter Text ist ja, und dieses Evangelium des Reiches, das ist ja das Evangelium vom Reich Gottes, wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen.
Und was machen wir Menschen? Wir machen sofort daraus eine Zeitlinie. Wir versuchen festzustellen, wie viel Evangelium vom Reich ist schon verkündigt worden. Oder wo ist es überall verkündigt worden?
Wie viele
Bibeln
haben wir schon verteilt?
Genau. Und wenn wir das geklärt haben, dann können wir ungefähr abschätzen. Oder wir sagen, es muss ja erst noch werden. Er kann ja noch gar nicht wiederkommen, weil es ist ja nach unserem Dafürhalten noch nicht überall verkündigt worden. Mhm. Also wir fangen sofort an, in diese Frage der Jüngeren zu rutschen.
Naja, aber das ist ja genau dieser Kulturpessimismus. Meine Frage, wo ich nicht locker lasse. Man könnte den Text ja auch umgekehrt sehen. Also was die Jünger hören, ist, Mensch, klasse, diese Botschaft wird ja tatsächlich verkündigt werden auf der ganzen Welt. Und sich darüber freuen, anstatt zu sagen, hechel, hechel, wir müssen hier noch weiter und noch mehr. Weil das Bezeugen ist ja weniger eine Leistungsdisziplin, zu der es ja manchmal verkommt, als ich habe was erlebt und davon bin ich angefüllt, das sage ich weiter.
Ja, schon, aber du machst dich aber auch auf, weil Jesus, sagen wir mal, Auftrag, in die ganze Welt hinauszugehen, das haben ja Christen seit in den letzten 2000 Jahren gemacht. Die sind an alle Orte dieser Erde hin und haben versucht zu bezeugen. Mal mehr oder weniger erfolgreich. Mhm. Mit auch ganz viel schwieriger Geschichte, aber dennoch haben sie sich aufgemacht, aus Europa und wo, genau. Es gab viel Bewegung hin und her.
Und das setzt ja eine Unterschiedenheit voraus. Ja? Also eine Unterschiedenheit von Jüngern und Nichtjüngern, ja? Dieser Auftrag. Ja? Und eine Unterschiedenheit zwischen Reich Gottes und Nicht-Reich Gottes. Ja? Es muss ja ausgedehnt werden. Und in dieser Hinsicht gibt es ja nicht nur den Kulturpessimismus, es wird alles schlechter, sondern eben auch eine Kultureuphorie, eine falsche. Also das wäre dann schlimm, wenn eben dieser Auftrag dann nivelliert werden würde. Also wenn plötzlich Reich Gottes anfängt, sich aufzulösen in dem Reich der Welt. Das wäre das Gegenteil davon und das gibt es ja auch.
Aber du lässt ja nicht locker, also ich sage, man kann freudig warten. Also gibt es ein, wie heißt das, gepflegtes Warten? Also wie hast du es genannt?
Ja, genau.
Also man kann warten, aber dennoch lebensbejahend sein, lebenszugewandt sein. Man muss nicht alles um sich herum schlecht machen, um dann Überzeugungskraft für das Evangelium zu haben.
Nein, vor allem wird ja deutlich hier, es wird plötzlich passieren. Es wird sehr überraschend sein. Wenn ich dann Kapitel 25 lese, gerade im Anschluss an Kapitel 24, wo Jesus ja noch von bestimmten Dingen redet, die eben Begleiterscheinungen sind, wo er dann auch hier Kapitel 24, 30 sagt, dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns oder in Vers 27, wie der Blitz ausgeht vom Osten. Also es wird blitzartig geschehen, das ist der Eindruck, der hier entsteht. Und dann erzählt er das Gleichnis von diesen 10 Frauen, die alle auf die Hochzeit warten. Das ist ja eigentlich positives Warten, ne? Die warten auf eine Hochzeit, die warten nicht auf Untergang, Weltuntergang, sondern die warten auf die Hochzeit. Der Bräutigam soll kommen. Und die schlafen aber alle ein. Das ist die Botschaft, es wird für alle überraschend sein. Mhm. Und es kommt dann darauf an, wie viel, wir haben über Reich Gottes geredet, wie viel Reich Gottes dann tatsächlich gewachsen ist in jedem Einzelnen. Ja, es gibt ja dann wieder Leute, die versuchen dann zu messen, ja, weil es da die Rede ist davon, wie viel Öl hat jeder. Ja, und dann wird sofort gesagt, das ist der Heilige Geist. Das heißt, jetzt muss ich messen, ob ich genug Heiligen Geist habe. Mhm. Das ist aber gar nicht die Intention dieses Bildes, das Jesus verwendet. Sondern er will sagen, wenn du dann schließlich durch den Ruf des Bräutigams zur Hochzeit aufwachst, weil er kommt, dann ist es entscheidend, dass du ihm wirklich entgegengehen willst und dass du auch innerlich bereit bist dazu. Darüber könnte man jetzt natürlich lange reden. Was heißt das im Einzelnen,
ja, wirklich bereit vielleicht zu nicht sein? Lange, aber kurz reden. Kann man sich denn darauf vorbereiten? Die eine Frage, die ich habe versucht, eine Antwort zu geben auf das gepflegte Warten. Aber kann man sich denn vorbereiten? Kann man sich auf diese Wiederkunft vorbereiten? Und wenn ja, wie sieht diese Vorbereitung aus?
Also wenn das Reich Gottes so definiert wird, wie ich es gerade vorgeschlagen habe, dass man sagt, es ist in es ist, da, es ist immer das Reich Gottes, was in mir von Gott Gestalt gewinnen kann. Ja, also wenn Gottes Herrschaft in mir Gestalt gewinnt, dann muss natürlich die Verbindung zu Gott da bleiben. Und dann muss ich die Verbindung halten und muss in Freiheit ein Bürger des Reiches Gottes werden und sein.
Ja. Mhm. Ich bleib mal bei dem Bild. Du hast es ja, das ging ja um eine Hochzeit.
Ja.
Und wenn zu mir Pärchen kommen wollen, heiraten und sagen, wir sitzen mal zusammen und dann die Zeremonie und wie läuft das ab und was kann ich Ihnen anbieten, welche Fragen, ein bisschen Vorbereitung, dann lege ich Ihnen ja immer den Gedanken nahe, bereitet nicht nur eine Hochzeit vor, sondern eine Ehe. Mhm. Also die Hochzeit ist ein großartiges Fest mit viel Logistik und das will man auch schön haben und da muss man auch gucken, dass die Zeremonie, dass das alles passt. Aber es geht ja um die Beziehung. Und danach geht ja das erst richtig los. Da kommt dann die Realität. Und wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Das ist natürlich immer, da spiele ich natürlich immer den bösen Onkel, der auf das Eigentliche hinweist und
die schwierigen Fragen stellt.
Aber ich glaube, das lässt sich ja hier drauf anwenden. Also bereiten, kann man sich auf die Wiederkunft vorbereiten? Heißt das nur, wollen wir uns nur auf ein Event vorbereiten? Oder auf den, der da kommt?
Also auf ein gemeinsames Leben dann danach.
Ja, und das hast du ja auch gesagt, die erkennen den, die freuen sich auf den, der da kommt, die sind bereit.
Genau.
So. Und dazu, also da sind wir wieder in der Sprache der Beziehung, dass ich frage, natürlich kann ich mich darauf vorbereiten, indem ich diese Beziehung so pflege, dass diese Sehnsucht nicht aus dem Kulturpessimismus kommt, ach, ist alles so schlecht, hoffe, kommt er bald wieder, sondern aus dem Mensch, Jesus und ich, wir sind, also ich freue mich so darauf, ich kann es gar nicht abwarten, am liebsten morgen oder heute noch besser. Das ist eine Vorbereitung. Und jetzt nicht, glaube ich, nur Nachrichten zu gucken. Nachrichten zu gucken gehört dazu, die wissen, in welcher Welt wir sind, wo der Hase langläuft. Aber daraus kann ich nicht immer gleich ablesen, oh, es dauert nicht mehr lange.
Ich meine, Jesus verwendet ja auch das Bild des Diebes. Ja, das ist jetzt nicht der Bräutigam, sondern der Dieb. Ja, könnte man jetzt sehr negativ sehen, aber er will ja nicht sagen, ich bin der Dieb, ich stehle mich hier ins Haus. Sondern er will ja sagen, es ist plötzlich. Wie bereite ich mich denn auf einen Dieb vor? Bereite ich mich auf das Ereignis vor?
Fließanlagen, Kameras,
ja, genau.
Alarmsysteme, Pfanne.
Sondern, wie Dennis gerade gesagt hat, ich bereite mich auf den vor, der da kommt. Ich unterhalte eine Beziehung zu ihm, aber ich bin nicht darauf fixiert, auf dieses überraschende Ereignis fixiert, sondern ich bin auf den fixiert, der da kommt.
Also schützt es auch vor diesen, Christus sagt ja, oder Jesus sagt im Gespräch mit den Jüngern, Vers 24, es werden auch falsche Christusse kommen, falsche Messiasse auftauchen, Vers 24.
Propheten.
Ja, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und sie werden große Zeichen und Wunder tun. Und das kann ja auch ihnen dann wieder Sorge bereiten oder auch Angst machen, wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Also es ist nicht so, dass man sagt, haha, was weiß ich, Taschenspielertrick oder so, ja, komm, dich habe ich ja gleich durchschaut, wo der Hase kommt nicht aus dem Hut, sondern...
Das ist ja der letzte Test des Heiligen Grals. Ne? Also wo man dann jemand sieht mit diesem Gral oder diese Person, aber vervielfacht. Ne? Ganz viele Pseudo-Personen und eine davon ist richtig. Ne? Und hier steht ja auch Pseudo-Christus im Original, Pseudo-Prophet. Und naja, wer die entsprechenden einschlägigen Filme gesehen hat, mit Indiana Jones, ne?
Was ist die Lösung?
Der weiß, wie die Lösung ist. Dass es eben dann darauf ankommt, irgendwie... erkennt mein Herz den richtigen.
Mhm. Und da ist es bei Indiana Jones, ist es dieser ganz schlichte Becher, aus dem Christus getrunken hat. Und nicht diese pompösen Königs Diamant besetzen. So. Ja. Sondern da der Schreiner hat aus diesem Becher getrunken. Das heißt, kennt man halt Christus dann.
Also offensichtlich gibt es ja mehrere Abweichungen, ne, vom Original.
Jetzt bei Indiana Jones oder hier?
Hier. Ja. Reden nicht über Indiana Jones. Sondern, also die eine Seite wäre, zu einem Falschen auf den Leim zu gehen und die andere ist zu sagen, mein Herr kommt noch lange nicht. Ja? Also beide Extreme gibt's.
Mhm.
Und ich glaube, vor falschen Extremen und vor Fehlhaltungen will uns Christus hier warnen. Ja? Und das stellt trotzdem die Frage, In welchem Verhältnis stehen jetzt menschliches Handeln und das göttliche Eingreifen durch die Wiederkunft Jesu? Was gehört zum Reich Gottes? Macht Gott alles und ich muss einfach nur die Beziehung pflegen? Oder muss der Mensch, oder ist der Mensch nicht auch aufgerufen, Reich Gottes zu bauen letztlich? Und wie sieht das dann aus konkret in der Wartezeit?
Ich habe mich ja immer gefragt, ist nur eine kleine Parenthese, aber passt vielleicht dann doch da rein, warum denn Noah seine eigene Arche bauen musste? Er wird ja auch gerettet.
Warum sie hingestellt wurde.
Ja, genau. Also warum wird er nicht einfach emporgehoben, Flut.
Die Tiere kamen ja auch von alleine. Ne?
Und Flut und dann wieder drauf, so wie Adam und Eva da so hineingesetzt.
Ja, rettet dich auf den höchsten Berg.
Ja, oder so genau, auf dem höchsten Berg, da wird das Wasser nicht hinkommen. Mhm. Sondern irgendwie ist der Teil dieses Prozesses der seiner eigenen Rettung, wobei ich jetzt, ja, das ist natürlich jetzt... Wir sind nicht bei dem Thema Erlösung und was Werke. Wie und Werke und diese Bedeutung vielleicht ein anderes Mal, aber er ist dennoch Teil dieses Ganzen. Ja. So sind wir ja auch Teil dieses. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium. Nee, machen wir nicht. Wir schauen lieber Indiana Jones und Herr, das schick doch deine Engel oder so. Nee, das kommt er dann nicht. Also können wir ihn so verzögern, indem wir so einen Streik ausrufen. Herr? Wir verkünden das Evangelium aber nicht.
Warum sehen wir es nicht eher als ein Privileg, als ein Liebesbeweis Gottes? Ich meine, Jesus kommt auf die Erde. Warum zieht er nicht sein Ding alleine durch? Nein, er sucht sich 12 Leute aus, die bei unseren Jobinterviews, die wir heute machen, wahrscheinlich alle
Human Resources durchgefallen.
Die werden durchgefallen, ja. Und die sucht er sich aus. Und dann sagt er, also es ist ja von Anfang an so, ich könnte es allein. Ich will es aber nicht alleine. Also es ist ja eine Aussage der Liebe. Mhm. Es ist auch keine, ich brauche dich. Das ist ja immer diese kranke Liebe in den Schnulzen. Ne? Ich brauche nicht dich, sonst kann ich gar nicht leben. Ohne dich kann ich nicht leben. Nein, ich kann ohne dich leben, aber ich will es nicht. Ich mag dich als Person, ich akzeptiere dich, ich bejahe dich. Und das zu sehen, ist doch viel besser. Ich meine, die Seligpreisungen, die ja sozusagen das Manifest sind, des Inhaltes, was Jesus so anfängt dann, also sich hinsetzt und lehrt. Die fangen immer an mit, selig ist. Also er möchte, dass wir glücklich sind. Was dann folgt, ist manchmal, was, so einer ist glücklich, ne? Selig sind die arm sind. Aber der Satz ist ja schon mal
da. Ja, und er will uns ja hier schon an seinem Reich teilhaben lassen. Das ist ein ganz wichtiger Grund für ihn. Das fängt ja hier schon an. Ewiges Leben beginnt ja schon hier. Nicht quantitativ, aber qualitativ. Und das ist ein ganz wichtiger Grund für Jesus.
Dass er also wieder so Reich Gottes kam ja durch Christus. Ja. Ewiges Leben oder Reich Gottes beginnt schon hier und wir sind Teil des Ganzen. Ja. Als Vorrecht oder jetzt beziehungsorientiert gedacht. Also Gott hat ja von Anfang an die Beziehung zum Menschen gesucht und nicht Mitarbeiter. Ja. Er hat ja keine Firma gegründet. Ja. Wo er sie Angestellte.
Nein, der hat im Grunde genommen auch durch die Gemeinde Reich Gottes gegründet. Ja, die Konzentration von Sauerteig, wenn man so will. Ja, die Gemeinde ist ein ganz
wichtiges. Also du meinst Gemeinde als jetzt Kirche, schon, Gemeinde, Ortsgemeinde.
Du hast es ja auch bei Kirchenväter Augustinus und so weiter, Civitas Dei. Das heißt also, die Kirche, das ist Zusammenschluss von gläubigen Menschen ist schon die Errichtung eines Gottesstaates. Ja, da war manches fehlgeleitet, aber von der Idee ist es ja schon interessant. Ja, dass also hier durch den Zusammenschluss von gläubigen Menschen schon so eine Art Bollwerk entsteht, ja, eine Station, ein Brückenkopf für Christus auf dieser Erde.
Und was heißt es dann in Konsequenz zur Gesellschaft? Das wäre ja die Frage jetzt. Ne? Also inwieweit hat denn die Kirche, die Gemeinde oder auch der einzelne Gläubige im Reich Gottes die Aufgabe, die Gesellschaft, in der er lebt, zu transformieren?
Ja.
Das ist für mich eine große Frage. Ja? Also Mission ist klar, ja? Aber wie zeigt sich das? Welche sozial-ethischen Fragen sind damit verbunden? Was heißt Recht und Gerechtigkeit Gottes im Reich Gottes eben für das Umfeld, in dem ich mich befinde?
Mhm. Auf jetzt politisch-gesellschaftliche Ebene, nicht
überall, nur auf einer geistlichen. Also nicht nur die geistliche Ebene, sondern eben auch auf politischer Ebene oder gesellschaftlicher Ebene, kultureller Ebene.
Ja. Und dass der Christ sich nicht zurückzieht an einen Rückzugsort, wo er wie Jona, ja, dieser Prophet Jona unter einem Strauch sitzt und auf die Vernichtung der Welt wartet.
Ja. Er wünscht sie sich ja.
Er wünscht sie sogar.
Er ist ja sauer, wenn sie als sie nicht eintritt.
Genau. Sondern der Christ lebt in der Gesellschaft und versucht dort Sauerteig zu sein.
Also Jonah war dann ein Kulturpessimist. Er hat gesagt, das mit den Assyrer waren es, ne? Die Assyrer, das ist vorbei, Herr.
Jonah war aber im Kino wie in Indiana Jones, er wollte die große Show sehen. Und die kam auch nicht.
Die kam nicht.
Ja, vielleicht war er auch Kulturpessimist oder vielleicht dachte er, ein Prophet kündigt Unheil an und dann muss es auch kommen, sonst ist er ein falscher Prophet.
Ja, und dabei zeigt gerade das Buch Jonah, dass Gott im Geschäft des Rettens ist und nicht im Geschäft des Vernichtens. Das ist sehr interessant.
Aber das gibt es denn klare Zeichen oder Merkmale, muss man vielleicht eigentlich sagen, klare Merkmale der Wiederkunft, der zweiten Ankunft Jesu, an die es nicht vorbeigeht? Also wo man sagt, also wenn das nicht passiert, dann braucht man gar nicht hinzuschauen oder vom Sofa aufzustehen, weil das ist eh ein falscher Christus.
Aber ist das nicht hier ein Kapitel, das Zeichen des Jona, ist das hier in dem Kapitel?
Vers 24, Matthäus 24, meinst du?
Ich kenn's nicht auswendig.
Nee, das ist, glaube ich, woanders.
Also, wo Jesus ja selber sagt, das Zeichen der Wiederkunft ist die Wiederkunft.
Ja.
Ja. Frage beantwortet.
Frage beantwortet. Ja, aber gut.
Ja, ich meine,
es wird auch beschrieben. Ja? Ich meine, es wird nicht nur gesagt, die Wiederkunft, sondern wird auch beschrieben, wie sie stattfinden wird. Und ich bin überzeugt davon, jeder wird das dann wissen.
Also du sagst ja, wie der Blitz ausfährt von Ost nach West.
Genau,
so, also das heißt, alle sehen das. Ist das was, ist das was Sichtbares? Ja, ist nicht etwas Unsichtbares? Christus ist unter uns, er ist gekommen, aber keiner
ist nicht
ihn.
Nur für
er kommt
die
nicht geistlich.
Davor warnt er ja. Pseudo-Christus,
ja, genau.
Pseudo-Propheten. Leute, geht nicht hin, wenn sie sagen, er ist schon wiedergekommen.
Ja, so ein reales Ereignis, ein globales Ereignis, ein Ereignis, das was dann die neue Zeit einläutet, neues Zeitalter, Reinigung der Erde, Erneuerung der Erde. Das sind ja alles dann so Dinge, die werden für den einzelnen Bürger, wenn er in der Auto sitzt, an der Ampel darauf wartet, dass es von Rot auf Grün geht und so sich um sich herumschaut, denkt er, also nichts spricht jetzt für so ein globales Ereignis, dass alles, außer in den Filmen, gibt es solche globalen Momente, aber sonst ist das doch immer...
Also wenn vom Weltuntergang die Rede ist, also ganz physisch, ne, wissen alle, dass diese Welt untergehen wird. Nur in Zeitschienen, die uns nicht betrifft. Und deswegen haken wir sie ab. Aber im Grunde genommen wird der Tag kommen, wo dann irgendwie diese Sonne sich ausgebrannt hat. Mhm. Das rechnen sie dir ja vor. Die sagen, so und so viele Jahre noch.
Hält das Feuer.
Nur weil da viele Nullen dranhängen, kümmert es uns nicht. Aber tatsächlich wird diese Welt zu Ende gehen. Mhm. Irgendwann komplett gar nicht mehr da sein. Das ist der materialistische, physikalische Ansatz. Und nicht Ansatz, das ist eine Erkenntnis. Ne?
Und das passiert
unsere
nicht
Unfähigkeit, durch in langen Zeiträumen zu denken, macht uns da immun dagegen.
Das betrifft uns nicht.
Mhm. Ja, aber dieser, sag mal, kataklysmische, wirklich katastrophale Weltuntergang, der wird ja kommen.
Mhm.
So.
Also, deswegen weichen wir auf den Mars aus oder auf.
Ja, deswegen haben wir diese ganzen Fantasien, wie wir uns da perpetuieren können in alle Ewigkeit und Transhumanismus.
Mhm.
Aber damit meine ich einfach nur, das ist ein guter Ansatz zu sagen, Weltuntergang auch ganz physikalisch, die Himmel rollen sich auf, es wird sowieso irgendwann kommen.
Mhm.
Ich hätte es dann lieber mit Hoffnung versehen und in der Hand Gottes. Also, he's got the whole world in his hands. Er hat dann nochmal eine ganz andere
Bedeutung. Aber das, was du gerade sagst, ist ja auch ein jüngerer Prozess. Also im 19. Jahrhundert, in dem Fortschrittsoptimismus, der da gebrütet wurde in der westlichen Welt, hatte man solches Bild ja nicht. Sondern da war sozusagen...
Wurde alles besser.
Genau, da wurde alles besser. Und die Menschheit läuft auf ein großes Happy End sozusagen hinaus.
Also vor dem Ersten Weltkrieg war noch große
Richtig. Und das ist ja erst, sagen wir mal... Vielleicht durch die 70er Jahre, durch das Umweltbewusstsein, durch die Berechnung von Club of Rome und so weiter gekommen, dass man sagt, unsere Ressourcen sind begrenzt, das kann gar nicht ewig weitergehen.
Ja, aber das passiert eben nicht durch Umwelteinflüsse, dadurch, dass die Polkappen abschmelzen und die Gletscher alle weg sind, sondern das ist wirklich ein kataklysmisches Ereignis, das Gott herbeiführt.
Und da sagst du ja, Dennis, wir sind aufgehoben in der Hand Gottes oder Gott hat die Welt in seiner Hand. Das ist ja dann, wo der Hoffnungsmoment hineinkommt, dass eben das Ende nicht Weltende, sondern Weltuntergang, oder es ist ja ein Weltneuanfang, der wird absichtlich eingeleitet durch eben Gott, der Geschichte in der Hand hat. Und dadurch wird alles neu.
Ja, ja, ich möchte das auch gerne leiblich, physisch denken können, so undenkbar das ist. Erstens, weil ich glaube, ich glaube an Gott und nicht an ein Göttlein, sondern an jemanden, der wirklich die Geschicke in der Hand hat, bei allen Fragezeichen, die sich für mich da so dran anschließen. Und zweitens, ich glaube an Jesus Christus, der wirklich Mensch wurde, der auch wirklich auferstanden ist und deswegen wirklich was passiert. So. Und ich kann das schon, so wie du das geschildert hast, ne? da stehe ich da, fahre mit der Bahn, gucke aus dem Fenster und denke, ja, wird das alles ein Ende haben? Wie sollen sich da auf einmal die Himmel auftun? Aber ist es nicht viel einfacher, das so spirituell zu denken, energetisch vielleicht, ne? Das sind ja so die großen Trends unserer Zeit, ne? In Energie und oder vielleicht auch progressivistisch, ne? Im Sinne des 19. Jahrhunderts, das hat ja auch in der durchaus noch Charme zu denken, ja, irgendwie kriegen wir schon in den Griff.
Aber diese Verbindungslinien, die du da aufzeigst, sind ganz, ganz wichtig, glaube ich. Wenn ich glaube, dass Gott souverän genug ist, diese Welt zu schaffen, und er ist souverän genug, um seinen eigenen Sohn zu schicken, und dass das tatsächlich historisch passiert ist, wenn ich davon ausgehen kann, dann gibt es eigentlich, jedenfalls von meiner sicherlich auch begrenzten Logik, menschlichen Logik her, keinen Grund, nicht davon auszugehen, dass er auch das abschließen kann, dass er auch etwas neu schaffen kann.
Ich meine, Paulus jetzt hier im Korinther, den Brief, den er an die Gemeinde in Korinth schreibt, da ist ja schon in der damaligen Zeit so ein Ringen, das ist noch nicht, da geht es noch gar nicht so sehr um das zweite Kommen Christi, sondern überhaupt, dass er auferstanden ist. Also Christus ist nicht der Gestorbene, sondern Christus ist der Auferstandene. Und ab Vers 17, man könnte das ganze Kapitel lesen, aber so ab Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also auch die, welche in Christus entschlafen sind, sind verloren gegangen. Also die werden ja gar nicht aufstehen. Wir haben ja über das Thema den Tod gesprochen gemeinsam. Die schlafen und die sind dort auch. Also die sind weg. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen den Tod kam, ja, jetzt geht es wieder an den Anfang der Geschichte, Adam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ich springe und gehe dann zum Ende des Kapitels. Da geht es ja noch um die Frage, ja, aber wie soll das denn gehen jetzt so leiblich? Du hast ja von dieser Leiblichkeit gesprochen. Wenn aber dieses Vergängliche die Unvergänglichkeit anziehen und dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Ja, da geht es nochmal um Auferstehung, aber mit dem Kommen Jesu ist ja die Auferstehung und damit dann das neue Leben dieser Hoffnungsanker. Für Paulus vor 2000 Jahren, für uns 2000 Jahre später und auch, und das mal jetzt als letztes Wort, jetzt auch für unser Gespräch jetzt hier nochmal in der Offenbarung, das Gespräch zwischen Johannes und Jesus Christus, Offenbarung 22, der dann so für sich zusammenfasst, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald, Amen, komm Herr Jesus, und er entlässt uns alle dann in der Gnade des Herrn, die Gnade des Herrn sei mit allen. Und es bleibt in der Hoffnung, wie du, Dennis, es gesagt hast, ich glaube daran, das ist nicht etwas, was ein Mythos ist, sondern der Herr kommt und in dieser Hoffnung.
Ich möchte nicht zu den Elendesten unter den Menschen gehören.
Also sagst du, ich halte mich dran fest. Ja. Christus kommt, danke für das Gespräch. Ja. Hat Freude gemacht.
Steht bei meinem Opa auf dem Grab und meiner Oma, da war ich am Wochenende noch.
Ja. Ach, schade. Warum hast du es nicht gesagt? Sagst du, bei meinem Opa steht da? Ja. Wo komme ich bald her oder wie? Oder?
Amen, ja, komm, in Jesus.
Echt?
Das ist der Grab.
Ja, und das ist ja auch interessant.
Schneid mir den Satz noch rein, Manu. Sag, danke nochmal. Steht bei meinem Opa.